Schön, euch zu sehen. Geht's euch gut? Ihr seht doch so aus. Nicht erst, seit es jetzt eben dunkel wurde, auch vorher schon. Ich bin ganz ehrlich dankbar für euch. Wirklich vielen Dank, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euren Glauben ernst nehmt und mit Jesus weitergeht. Ich bin wirklich sehr dankbar für euch. Das ist jetzt keine Floskel, das meine ich wirklich. Beten wir noch zusammen? Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du hier bist, Herr, und ich danke dir, dass du einfach gut bist. Ich danke dir, dass du uns in deinen Händen hältst, Herr, und ich bete einfach, dass all das, was du heute möchtest, passiert. Ich bete, Gott, dass du jeden von uns berührst, so wie du es möchtest, Herr, und ich bete, dass du redest, was auch immer du möchtest. Danke. Amen. Right. Heute rede ich so über ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, nämlich Jesus. Also Predigtitel ist, wer ist Jesus? Darum geht's heute. Ich hätte ganz gerne als Illustration jetzt meinen Ehering vorgezeigt, aber ich bin zu dick geworden. Er passt aktuell nicht auf meine Finger. Ich befinde mich gerade in so einem Limbo-Zustand, dass ich eigentlich denke, boah, soll ich ihn jetzt erweitern lassen? Soll ich zum Goldschmied gehen, mir den größer machen lassen? Weil auf der anderen Seite würde ich eigentlich ganz gerne ein paar Kilos loswerden. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich weiß noch nicht genau, wie ich vorgehe. Aber jedenfalls, weißt du, wir haben, Melli hat ja eben erzählt, wir haben vor 12 Jahren geheiratet, aber das steht jetzt in unserem Ehering, ist jetzt nicht eingraviert, Matthias und Melli, 19.05.2007. Das habe ich jetzt schlau ausgerechnet. Sondern da steht Jesus drin, okay? Also wir sind verrückte Leute, in unserem Ehering steht tatsächlich Jesus drin. Und das ist schon so, weißt du, ich meine, das ist unsere Basis und es ist eine sehr gute Basis. Ich kann wirklich sagen, ja, ich bin glücklich verheiratet, auch nach 12 Jahren. Kein Unterschied zu am Anfang, also es ist tiefer und reifer geworden, aber von der Intensität ist es definitiv nicht weniger geworden. Und wie gesagt, für mich die Basis ist, ich weiß einfach, dass meine Frau Jesus nochmal ein ganzes Eck über mich stellt. Und das gibt mir eine große Sicherheit innerlich, ein großes Vertrauen auch. Und umgekehrt weiß meine Frau auch, dass Jesus letztlich auf dem Thron schon sitzt und nicht sie. Also meine Frau ist nicht dafür verantwortlich, dass mein Leben einen Halt hat. Weißt du, mein Leben hat einen Halt in Jesus. Und auf dieser Grundlage kann man echt gut miteinander auskommen, oder? Ist doch so. Amen. Okay. Ich habe heute so eine Kernbibelstelle. Als ich die gelesen habe irgendwann, da dachte ich, ja, darüber predige ich dann, wenn ich in der Gemeinde predige. Und die lese ich euch mal vor. Das steht in Matthäus 16 für die Leute, die es jetzt mit aufschlagen wollen. Ab Vers 13 steht hier, ich habe jetzt hier geschrieben, fast 13 bis 12, was nicht stimmen kann, aber irgendwo da muss es sein. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da sprach er zu ihnen, ihr aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Okay. Darum geht's heute in der Predigt. Im Grunde ist das auch schon eine gute Zusammenfassung meiner Predigt. Also, wenn es jetzt die Predigt in der Nussschale haben möchtest, das ist es. Darum geht's. Und ich habe es jetzt mal so in 3 Teile aufgeteilt, wie man es ja macht als guter Sprecher und Prediger. 3 Punkte, weißt du, es gibt 3 Punkte. Punkt 1 ist, für wen halten die Leute Jesus? Punkt 2, was sagt die Bibel, wer Jesus ist? Was sagt Jesus, wer Jesus ist? Und Punkt 3, was sagst du, wer Jesus ist? Okay, das sind die 3 Punkte. Zeitlich gesehen werden die jetzt nicht gleich groß sein, also Teil 2 wird schon der wesentliche Teil sein. Also Teil 1, was sagen die Leute, da gehe ich drauf ein, aber ein Stück weit weißt du ja schon, dass das eigentlich das weniger Wichtige ist, oder? Von daher behandeln wir das auch etwas knapper, weil es wird viel geredet und nicht alles davon macht auch wirklich Sinn. Amen. Okay. Right. Okay, also Teil 1, was sagen die Leute über Jesus? Ich meine, Jesus hat ja seinen Jünger das auch gefragt. Er hat sie gefragt, was sagen die Leute über mich? Und die haben dann geantwortet, ja, die einigen sagen, du bist Johannes der Täufer, der wiedergekommen ist. Die anderen sagen, Elia, der alte Prophet aus dem Alten Testament. Die anderen Jeremia oder irgendein anderer Prophet. Jetzt war es so, dass Jesus das ja seine Jünger gefragt hat in einer komplett anderen Kultur. Ich meine, es waren lauter Juden halt, seine Jünger waren Juden und alle Leute, die ihn kannten, waren Juden. Und eigentlich haben die auch mit anderen Leuten nicht geredet, die keine Juden waren. Es waren Juden. Alle davon waren in irgendeiner Form religiös, in irgendeiner Form gläubig. Da gab es jetzt keine Atheisten in dem Sinn, die jetzt gedacht haben, boah, da gibt's nichts, sondern es waren schon alles irgendwie in irgendeiner Form gläubige Juden halt. Logischerweise unterschiedlicher Ausprägung. Aber entsprechend sind halt auch die Antworten ausgefallen, okay? Die dachten, okay, offensichtlich ist was mit dem Mann da, der tut Wunderzeichen, der redet in einer ganz anderen Weise als das, was wir sonst so gehört haben in unserem Leben. Der ist besonders und das haben sie halt in Verbindung gebracht mit ihren Schriften so und dachten halt, ja, das könnte der und der sein oder das und das. Und offensichtlich, weißt du, was wäre, wenn uns Jesus diese Frage stellen würde? Also wenn jetzt Jesus heute uns die Frage stellen würde, was sagen die Leute, wer ich bin? Was würdest du dann für Antworten hören? Was würdest du für Antworten hören? Prophet. Gab's nie. Weiß ich nicht. Genau, klassisch deutsch. Ein guter Mensch gibt's, genau, habe ich auch schon gehört. Noch was? Ein Heiler. Manche behaupten, er wäre der Sohn Gottes gewesen. Okay, das sind so klassische Antworten, die man heutzutage hört. Also was ich festgestellt habe, ist, und ja, wie gesagt, das macht mich irgendwie total, ich kann gar nicht sagen, wie mich das berührt innerlich, also es macht mich sehr traurig in gewisser Weise. So gerade so bei Schülern merkt man halt, dass irgendwie so ein Klima aufgekommen ist, wo sich über den Namen Jesus sehr lustig gemacht wird halt irgendwie. So ein bisschen mit so einem leichten, wie sagt man halt irgendwie, leicht verächtlichen Ton halt irgendwie, ha, Jesus halt, weißt du, sie trauen sich nicht über Allah und Mohammed einen Witz zu machen, weil sie Angst haben, dass die Islamisten in den Hintertreten. Aber über Jesus kann man schon mal einen Witz hinmachen. Wieso, dass das Klima so ein bisschen heute so in der Zeit? Finde ich total, ich weiß nicht, ich höre das dann teilweise, weißt du, wenn du über den Schulhof läufst und dann irgendwie so, irgendwie aus dem Ohr halt irgendwie, dass du hörst, ja, Jesus und so weiter. Aber da denke ich echt, boah. Ey, wenn ihr wüsstet, ihr wisst ja gar nicht, was ihr da macht und sagt. Ihr kennt Jesus überhaupt nicht, ihr wisst überhaupt nicht, was Sache ist. Das tut mir echt ein Stück weit weh und leid halt. Also es ist überhaupt, find's nicht cool, dass das so ist. Ja, dann, wie gesagt, es sind viele Muslime auch ins Land gespült worden, gerade in den letzten Jahren. Wenn du die jetzt fragst, wer ist Jesus, dann geben die dir zur Antwort, ja, Jesus haben wir auch, ist bei uns auch ein Prophet, ein wichtiger Prophet, so, aber nee, Gott hat keinen Sohn. Okay, das wäre so die Antwort, die du da bekommen würdest. Wenn du einen Juden treffen würdest, macht mich auch total traurig, dass so Antisemitismus wieder aufkommt in so einem Land. Ist für mich auch ein riesen Gottesbeweis, weißt du, weil da kommen rechts, links, Mitte, da kommen sie alle zusammen im Antisemitismus. Das ist schon doch auch irgendwie interessant, oder? Findet ihr nicht? Also jedenfalls finde ich total traurig, aber wenn du jetzt einen Juden fragen würdest, dann würden die mehrheitlich sagen, das war nicht der Messias. Weißt du, im Alten Testament wird vorhergesagt, dass es einen Messias gibt, halt einfach einen Gesandten von Gott. Und als Christ siehst du, boah, das passt wie der Handschuh auf die Hand auf Jesus halt, die ganzen Prophetien. Aber die meisten Juden halt haben Jesus ja als Messias abgelehnt. Die würden also sagen, das war nicht der Messias, dieser Mann. Okay? Also das wäre die Antwort, die du vom Juden bekommen würdest. Ansonsten, ja, es gibt ein paar Christen, aber mehrheitlich viele heutzutage denken halt, ja, er ist entweder eine Märchenfigur oder wenn es ihn gab, jo, wird das irgendein weiser Lehrer gewesen sein oder so. Jetzt keiner, der für uns jetzt so eine Relevanz hat. Also, ich denke, das würden die Leute heute mehrheitlich sagen, wenn du sie fragen würdest, oder? So, in der Vorbereitung habe ich auch zwischendurch in das Buch hier reingeschaut. Das begleitet mich auch irgendwie, ich meine, seit ich Christ geworden bin, vor 18 Jahren oder 17, 18 Jahren, viele Bücher gelesen, aber so manche Bücher begleiten ein Jahr. Und das hier ist Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch. Das war so ein evangelischer Pfarrer, also nicht der Max und Moritz Wilhelm Busch. Er ist so um die Jahrhundertwende geboren worden und 66 ist er, glaube ich, gestorben und war halt lange Jahre Jugendpfarrer in Essen und ja, war Pfarrer. Was ich halt an ihm cool finde, weißt du, dass halt in der Nazizeit sind ja viele Christen echt nicht gut gelaufen, halt irgendwie ist eine Schande im Grunde auch für die Christenheit gewesen, so wie viele Leute sich benommen haben. Aber er ist halt wenigstens auch mal im Gestapo-Knast gelandet, weil er Jesus gepredigt hat. Das irgendwie macht ihn doch nochmal irgendwie glaubwürdiger, finde ich jetzt, dass er nicht mitgelaufen ist und nicht halt irgendwie den Arm gehoben hat. Finde ich irgendwie gut. Okay, aber jedenfalls, ich lese mal einen Mini-Abschnitt ganz vom Anfang vor. Also es sind so Ausschnitte aus Predigten von ihm. Sehen Sie, so ein alter Pfarrer wie ich, der ein Leben lang in der Großstadt gewirkt hat, bekommt im Laufe der Jahre permanent die gleichen Schlagworte zu hören. Eins heißt, wie kann Gott das alles zulassen? Ein anderes lautet, Kain und Abel waren Brüder. Kain schlug Abel tot. Wo hat Kain seine Frau her? Und eines der beliebtesten Schlagworte ist, Herr Pfarrer, Sie reden immer von Jesus. Das ist doch fanatisch. Es ist doch ganz egal, was man für eine Religion hat. Hauptsache, man hat Ehrfurcht vor dem Höheren, dem Unsichtbaren. Das ist doch einleuchtend, nicht? Dasselbe hat mein großer Landsmann Goethe, er ist auch aus Frankfurt, schon gesagt. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Ob wir Allah, Buddha, Schicksal oder höheres Wesen sagen, das ist ganz egal. Hauptsache, wir haben überhaupt einen Glauben. Und es wäre fanatisch, den präzisieren zu wollen. So denken doch 50% von Ihnen auch, nicht wahr? Ich sehe die alte Dame noch vor mir, die mir erklärte, o Herr Pfarrer, Sie immer mit Ihrem Jesus-Gerede. Hat Jesus nicht selbst gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, da haben alle Platz. Meine Freunde, das ist ein ganz großer Schwindel. Fand ich irgendwie interessant, weil da denkt man jetzt irgendwie, das wäre nur sowas, was in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist. Gab es doch damals schon. 40er, 50er, 60er haben die Leute auch schon so gedacht. Da waren sie auch schon modern und haben so gedacht. Okay. Das ist die Zeit, in der wir leben. Das wirst du über Jesus hören. Das sind so die Antworten, die du zu hören bekommst. Auch jetzt. Und es sind jetzt, weißt du, das sagen jetzt nicht nur die Leute, die du am Bahnhof irgendwo halt findest, die Kriminellen und so, sondern auch die guten Menschen reden so halt irgendwie in unserem Land. Ja, Jesus doch nicht. Jesus brauchst du doch nicht. Brauchst doch Jesus nicht, um ein guter Mensch zu sein. Also jetzt in Bremen, da hatten wir so ein Gespräch mit jemandem, der, wie war das nochmal? Hat irgendwie, der wollte so ein Wohnprojekt irgendwie aufgezogen mit ein paar Helfern halt irgendwie, wo dann Behinderte mit Nichtbehinderten zusammenleben sollten, so ein Inklusionsprojekt halt, um so die Gemeinschaft zu fördern halt einfach, dass die Leute so mit halt auch irgendwie abgeholt werden und zu Hause haben. Super Gedanke ja im Grunde. Und wo wir dann aus ins Gespräch gekommen sind und ich dann meinte, so auf einer tiefer liegenden Ebene, eigentlich wäre es gut halt einfach so, wenn die Familien wieder stark werden würden in unserem Land, halt einfach, wenn da eine Stabilität wäre. Und auf einem noch tiefer liegenden Level halt einfach, dass wir versöhnt sind mit Jesus halt, weil ich für mich halt sagen kann, mit Jesus ist es aufwärts gegangen in meinem Leben. Da hat mein Leben erst wieder Sinn bekommen halt. Und er meinte dann auch, ja, aber du brauchst doch Jesus nicht. Weißt du, das Ganze funktioniert doch, das kann man doch auch ohne Jesus haben. Okay? Also das, mehrheitlich denke ich, werden die Leute in unserem Land, die jetzt nicht irgendwie religiös in irgendeiner Weise geprägt sind, die meisten werden so reden, oder? Wenn du dir die Medien anguckst, ich meine, die reden jetzt, ab und zu kommen mal Artikel halt, meistens an Ostern oder Weihnachten, ist auch weniger geworden in den letzten Jahren, aber wenn, dann sind das halt Artikel, warum das alles nicht sein kann, warum Jesus nicht auferstanden ist, warum er nie gekreuzigt wurde, warum das und das nicht passiert ist und so weiter. Und dann, ich meine, wo taucht Jesus noch in unserer Kultur so auf, halt an Weihnachten, das Christkind, ich meine, da ist ja auch der Weihnachtsmann präsenter, aber was ist das, weißt du, das Christkind bringt die Geschenke, also von was reden wir da, was soll das sein, das Christkind halt irgendwie, dann so ein Bild irgendwie von so einem harmlosen Jesus, der dann an Weihnachten vorbeikommt, ein paar Geschenke hinlegt, ich weiß nicht genau, was der wirkliche Gedanke dahinter ist, aber so halt so ein unverbindliches Bild von Jesus. Okay, das sagen die Leute, okay? Das war schon Punkt 1. Punkt 2, was sagt die Bibel über Jesus? Was sagt Jesus, wer Jesus ist? Das ist ja schon auch interessant zu wissen. Ich meine, selbst wenn du jetzt krasser Atheist bist, wirst du nicht verleugnen können, dass Jesus eine historische Figur ist. Also, dass es da jemanden gab, der Jesus hieß und gekreuzigt worden ist, das ist historisch im Grunde ein Fakt. Also, da gibt es auch außerbiblische Zeugen jetzt, die sagen, da gab es jemanden, der Jesus hieß, dem die Leute gefolgt sind in Juda halt und der gekreuzigt worden ist. Flavius Josephus hat das geschrieben und so weiter. Also, dass Jesus in irgendeiner Form existiert hat, dass es da jemand namens Jesus gab, das ist ein Fakt. Okay? Auch jetzt die Bibel. Ich meine, die meisten historischen Zeugnisse, auf die wir uns so verlassen, wurden viele Jahrhunderte nach dem eigentlichen Ergebnis halt irgendwie, sind die ersten Abschriften. Habe ich auch, glaube ich, letztes Jahr erst gesagt, aber jedenfalls. Jeder von uns glaubt, dass es einen gallischen Krieg gab, dass Caesar nach Gallien gegangen ist und da Krieg geführt hat. Aber die ersten Abschriften vom gallischen Krieg, da gibt es wenige und die sind 700, 800, 900 Jahre, nachdem es eigentlich passiert ist. Die Bibel ist so, da sind die ersten Abschriften schon Teil im ersten Jahrhundert, Teil im zweiten Jahrhundert, die vollständigen Bibelübersetzungen definitiv im dritten Jahrhundert nach Jesus halt einfach sind erhalten. Also es ist schon, und das, die Bibel macht halt auch für sich den Anspruch, ein historisches Dokument zu sein, okay? Also die Bibel über sich sagt jetzt nicht, dass es ein Märchenbuch ist oder einfach nur irgendwo ein entrücktes religiöses Buch, sondern sie macht halt schon für sich den Anspruch oder hat den Anspruch, dass es ein historisches Dokument ist. Auch jetzt, wenn du Lukas jetzt liest, der über Jesus das Evangelium geschrieben hat, der schreibt ja auch am Anfang, ich bin so und so vorgegangen, ich bin zu all den Leuten gegangen, die ihn noch gekannt und gesehen haben und habe das zusammengetragen. Also er sagt noch, ich bin extra zu Leuten hingegangen halt, die ihn noch miterlebt haben und so weiter und habe es möglichst zuverlässig versucht aufzuschreiben. Also Anspruch der Bibel, ob du ihn jetzt annimmst oder nicht, ist schon, dass das Ganze historisch verwurzelt ist, dass es das wirklich passiert ist. Und auch jetzt als Christ musst du ja sagen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre es völlig sinnlos, was wir hier machen. Oder? Also, dann können wir auch einpacken nach Hause gehen, weißt du, dann könnten wir auch vor der Glotze den Sonntag verbringen. Oder schön ausschlafen, ein bisschen Brunch machen, frühstücken, dass man richtig entspannt in die Woche dann reinkommt. Oder? Also dann wüsste ich jetzt nicht, was wir machen sollen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist es nutzlos. Weißt du, dann kann ich mir den Mund fusselig sprechen, so viel ich möchte. Es macht keinen Unterschied. Okay? Aber die Bibel sagt, dass Jesus tatsächlich gekommen ist, dass er tatsächlich gestorben ist, dass er tatsächlich auferstanden ist und dass das ein historischer Fakt ist. Okay, so, was sagt jetzt die Bibel über Jesus? Wer ist Jesus wirklich? Ich meine, das wisst ihr alle, die Bibel sagt, dass Jesus Gottes Sohn ist, aber was heißt das konkret? Also die Bibel sagt schon, dass Jesus Teil der Dreieinigkeit ist. Dreieinigkeit kennt ihr, oder? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja. Alle drei gehören zu Gott, alle drei gleich wichtig, aber mit unterschiedlichen Funktionen. Und offensichtlich ist auch jetzt, dass die Dreieinigkeit ein bisschen unseren Verstand so überstreitet und sprengt so, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jetzt so dieser Gedanke, jetzt rein logisch gesehen, jetzt irgendwie so vom Verstand her, wie soll denn einer drei sein und eins sein? Also wie soll das gehen, weißt du? Es ist jetzt irgendwie vom Verstand her erstmal schwierig, weißt du, wenn du jetzt jemanden hast, der einer ist, aber zwei Personen, dann ist er in der Psychiatrie. Gut, also eine ganz simple Illustration, das ist jetzt wirklich keine passgenaue Illustration, aber ein Gedanke, den ich mal gehört habe, wahrscheinlich bei C.S. Lewis oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber jedenfalls meinte der, weißt du, wenn du jetzt 6 Quadrate hast und die jetzt hier nebeneinander legst, dann sind das ja offensichtlich 6 separate Quadrate, oder? Es ist nicht ein Ding, weißt du, es sind 6 unterschiedliche Dinge. Aber jetzt, wenn du von der Ebene in den dreidimensionalen Raum gehst, kannst du 6 Quadrate aneinander fügen und hast einen Würfel. Okay? Also da ist es ein Ding, aber trotzdem 6 unterschiedliche Dinge. Und ich meine, das ist jetzt ein relativ primitiver mathematischer Gedanke, aber ich kann mir halt schon vorstellen, wir sind ja sehr begrenzt, sehr beschränkt. Einverstanden, wir kommen ja sehr schnell an unser Limit, wir sind auch nur diese paar Jährchen hier. Und überall kommst du an deine Grenzen, auf so viele Weisen kriegst du deine Grenzen aufgezeigt. Und offensichtlich muss Gott ja, wenn er Gott ist, größer sein, mehrdimensional als wir, weißt du? Er ist ja schon mal ohne Anfang und Ende, das heißt, Gott ist definitiv fundamental anders als wir. Und offensichtlich in dieser Realität, in der Gott existiert, da können auch 3 Personen eine Person sein. Wie das funktioniert, kein Peil, ganz ehrlich. Also jetzt wirklich, so sich das konkret vorzustellen, fällt mir jetzt nicht super leicht. Weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht könnte nächste Woche jemand hier hinstellen, der es nochmal besser erklären kann, aber für mich ist es ein bisschen schwierig. Also dann so von den unterschiedlichen Funktionen oder Rollen, wenn ich das jetzt so mal, wie ich mir das vorstelle. Ich meine, Gott, der Vater, offensichtlich, sagt die Bibel, den hat noch nie jemand gesehen. Jetzt, keiner von uns kann ja von sich sagen, er hat vor dem Thron Gottes gestanden und Gott, den Vater, wirklich Auge zu Auge gesehen. Oder gibt's hier wen? Hand hoch. Also Gott, der Vater, ein Stück weit ist er ja schon woanders und unsichtbar. Okay? Du siehst schon, dass er da ist. Die Bibel beispielsweise am Anfang vom Römerbrief, das ist jetzt gerade noch alles auf so einer Verstandesebene, auf der ich hier gerade rede, ich weiß, aber es kommt nachher, komme ich noch auf andere Bereiche zu sprechen. Aber am Anfang vom Römerbrief schreibt Paulus so, das, was von Gottes Wesen unsichtbar ist, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft, ist doch an seinen Werken halt einfach wird gesehen, sodass die Leute ohne Entschuldigung sind. Das hört sich jetzt, weißt du, wenn du jetzt nach Gottes Beweisen fragst und so weiter. Ich meine, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und sagen würde, dieses Buch hier, das ist von selbst entstanden, es hat sich selber geschrieben, es hat sich einfach materialisiert und die ganzen Buchstaben sind da reingekommen, es ist von selbst gekommen. Dann würde jeder sagen, Du hast sie nicht mehr, Alter. Du bist völlig bescheuert. Wie um alles in der Welt? Ist es ein Buch? Es hat jemand geschrieben. Ist es ein Buch? Also hat es jemand geschrieben. Und dieser Gedanke gilt halt in viel höherem Maß noch für die Schöpfung. Ich meine, der Grad an Komplexität halt einfach allein von deinem Körper übersteigt das hier. Das kannst du gar nicht sagen, wie sehr das übersteigt. Es ist der Gedanke, dass es keinen Gott gibt, ist eigentlich völlig wahnsinnig. Es ist halt aber auch, es ist keine verstandesmäßige Sache. Ich meine, ich bin, wie gesagt, ich bin auch mit 20 zum Glauben gekommen und davor dachte ich auch, es kann keinen Gott geben. Danach, als ich dann zu Jesus gekommen bin, dachte ich, ey, wie konnte ich das um alles in der Welt übersehen, dass es einen Gott gibt? Also der Kern davon ist eine geistliche Sache, keine verstandesmäßige. Aber im Grunde siehst du Gott, obwohl er unsichtbar ist, Gott der Vater, an seinen Werken. Also dass dieses krass Komplex hier zufällig entstanden sein sollte, dieser Gedanke ist, ich kann gar nicht sagen, wie absurd dieser Gedanke ist. Die Bibel sagt dafür, dass man dafür verblendet sein muss geistlich, dass einem der Verstand ein Stück weit halt verdunkelt sein muss, um das nicht erkennen zu können. Und das kann ich auch nur so sehen, weil ich einfach denke, wie kann man das nicht sehen? Wie kann man das nicht sehen, dass das hier nicht zufällig sein kann? Es ist so absurd komplex. Und selbst wir mit all unserer Intelligenz und tausenden von Jahren halt irgendwie sind nicht mal in der Lage, Leben zu schaffen. Nicht mal die einfachste Form. Okay, aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Okay, also Gott der Vater ein Stück weit ist schon unsichtbar und auf dem Thron im Himmel, da steht, die höchsten Himmel können ihn nicht erfassen. Und ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, wie Gott der Vater sein muss. Ohne Anfang und Ende. Krass einfach. Okay? Und offensichtlich Jesus dann halt, was ist Jesus für uns? Jesus für uns ist Gott auf Auge-zu-Auge-Ebene. Dass Gott halt einfach gesagt hat, weißt du, ich zeig dir einfach mal auf Auge-zu-Auge-Ebene, wie ich bin. Das hat Jesus ja auch gesagt. Wenn ihr mich ansieht, seht ihr den Vater. So in den englischen Bibeln halt einfach, da gibt's diese Red Letter Bibles halt, also da siehst du die Worte von Jesus halt in roter Schrift, finde ich voll fett. Teilweise einfach, wenn du in der englischen Bibel einfach mal die roten Stellen nur liest. Das ist besonders cool. Die ganze Bibel ist super, aber die Stellen dann nochmal so zu lesen, einfach, wow, das ist nochmal super cool. Wenn du Jesus ansiehst, siehst du Gott. Auf Auge-zu-Auge-Ebene. Okay? Aber offensichtlich, das ist ja auch nur von begrenztem Nutzen. Ich meine, Jesus hat ja auch gesagt, als er dann weggegangen ist, ich gehe jetzt weg, aber es ist besser für euch, als wenn ich bleiben würde, weil wenn ich gegangen bin, sende ich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist halt Gott, der sich in uns offenbaren will. Das hast du ja mitbekommen, wenn du Christ, wirklich Kind Gottes geworden bist. Ich meine, weißt du, das ist ja der Riesenunterschied, dass du halt diese Gewissheit hast, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich bin Kind Gottes. Das sagt die Bibel ja auch im 1. Korinther, glaube ich, weiß nicht genau, 1., 2. Korinther oder Römer, eins von den drei, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. So diese Gewissheit, weißt du, wo dich keiner hin überreden kann oder so, wo dich keiner hindiskutieren kann, zu dieser Gewissheit einfach, ich gehöre Jesus. Ja? Und das halt, wie gesagt, der Heilige Geist ist nochmal Gott, der sich in uns offenbaren will, der uns nochmal auf einer ganz tieferen Ebene begegnen will. Weil, weißt du, wenn jetzt nur Jesus da gewesen wäre, den konnten ja immer nur eine Anzahl von Leuten halt wirklich live erleben. Aber der Heilige Geist ist halt nochmal auf einem anderen Level. Okay. Dann sagt die Bibel über Jesus, er ist ja offensichtlich geboren worden, vor 2000 Jahren. Gott sei Dank, wir haben sogar noch die Zeitrechnung nach ihm. Man muss jetzt kein Prophet sein, um zu sagen, dass wir vielleicht dann in 30 Jahren versuchen, die Zeitrechnung selbst umzuändern, um das noch halt irgendwie da noch das Andenken von Jesus wegzubekommen. Aber ich hoffe mal, dass es nicht passiert. Und aktuell sind wir noch da, 2019 Jahre nach Jesu Geburt. Ungefähr plus minus 5-6 Jahre. Er ist geboren worden und er ist 33 Jahre später gestorben. Jetzt sagt die Bibel aber, die Existenz von Jesus hat nicht an seiner Geburt, seiner leiblichen Geburt angefangen. Okay? Jesus selber sagt das. Er sagt halt an einer Stelle im Johannesevangelium so 5-7, da redet er mit den Juden halt und meint halt, bevor Abraham da war, war ich da, denn ich bin. Und die sind halb ausgerastet, weil sie halt gemerkt haben, boah, der sagt im Grunde, ich bin Gott. Also dieses Ich bin, das ist das, was das hebräische Yahweh, das heißt ja im Grunde, ich bin. So dieses, wo Gott halt sagt, ich bin einfach, weißt du? War schon immer da, bin da, werd ewig da sein. Im Grunde selber hat Jesus da auch gesagt, bevor Abraham da war, bin ich schon da gewesen, bin ich da. Ich existiere ewig. Auch der Anfang vom Johannesevangelium, das lese ich nochmal im Zusammenhang vor. Da steht das nochmal relativ ausführlich, wer Jesus eigentlich ist, jetzt so in Ewigkeit. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit und so weiter. Also die Bibel redet von Jesus, dass Jesus das fleischgewordene Wort Gottes ist. Also in gewisser Weise muss es so sein, dass das Wort Gottes nochmal eine eigenständige Persönlichkeit ist und diese Persönlichkeit ist dann in Jesus nochmal Mensch geworden. Jesus jetzt in seiner menschlichen Gestalt war ja gleichzeitig Mensch, gleichzeitig Gott, aber es gab ihn schon vorher als das personifizierte Wort Gottes. Jesus sagt beispielsweise auch zu den Juden halt wieder, er meint halt, ihr durchforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, aber in Wirklichkeit geben die Zeugnis von mir. Also im Grunde, Jesus ist auch in seiner Person die Offenbarung der Bibel halt, so der Kern der Offenbarung. Das auch seitdem. Und dann ist es so, das sagt die Bibel auch, weißt du, das steht ja auch, stand ja auch an dieser Stelle so drin, durch Jesus, durch das Wort Gottes ist die ganze Welt geschaffen worden und wird durch ihn zusammengehalten. Das hört sich jetzt relativ abgespaced an, ich weiß. Auch das sind jetzt so Bereiche, die schwierig verstandesmäßig zu erfassen sind, oder? Also könnte einen schon so ein bisschen an Grenzen bringen. Im Kolosserbrief steht das auch, da steht dann auch über Jesus im Kolosser 1, 13 bis 23. Jedenfalls, da lese ich jetzt so ein paar Verse nochmal vor. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, also wieder Jesus, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der Anfang ist, der Erstgeborene, damit er in allem der Erste sei. Und so weiter, dann steht dann halt noch über, was Jesus so am Kreuz getan hat und so. Aber ihr seht, dass die Bibel von Jesus sagt, er ist das personifizierte Wort Gottes und durch ihn ist alles in Existenz gesprochen worden und auch alles wird durch Jesus erhalten. Total krass irgendwie. Findet ihr nicht krass? Scheint euch nicht zu beeindrucken. Es tut mir jetzt leid. Also ich finde das krass. Das ist irgendwie teilweise schwierig vorzustellen, aber weißt du, Paulus sagt es auch so, in ihm leben und weben wir. Er zitiert da eigentlich irgendwie einen griechischen Philosophen oder so, als er zu den Athenern da redet, aber er sagt halt, in Gott leben und weben wir. Es ist nicht so, dass Gott einfach nur, hier ist der Himmel und da, hier ist die Erde und da oben irgendwo ist der Himmel weit weg. In gewisser Weise schon, aber Gott ist um uns herum, wir existieren im Grunde in ihm. Diese Engel, die am Thron Gottes ganz nah sind, das sieht man so in Jesaja 6 und in der Offenbarung, die Gott so von Angesicht zu Angesicht sehen, die rufen die ganze Zeit, ja, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Und der eine Engel sagt dann, brüllt raus, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Logischerweise wird Jesus nochmal in besonderer Weise zurückkommen, aber auf einer gewissen Ebene halt, in einer gewissen Realität, ist Jesus überall. Gott ist überall präsent, seine Herrlichkeit ist überall. Weißt du, öde und langweilig wird die Welt halt nur und so tot und leblos, wenn du weit weg von Gottes bist, wenn dein Herz weit weg ist von ihm, wenn du von dieser Realität entfremdet bist halt. Aber wenn du nah bist an Jesus, dann siehst du das alles um dich herum und du siehst die Herrlichkeit in dem Ganzen. Weißt du, je nachdem, wie du gerade schaust, mit welcher Brille du gerade schaust, schaust du morgens in den Spiegel und denkst da, boah, das sieht nicht gut aus. Da werde ich besser nochmal aktiv, mal ein bisschen Wasser auf meine Haare drauf, dass sie nicht mehr so komisch außer Form sind. Meine Augen wasche ich mal und so weiter. Dann isst und trinkst du was und irgendwann siehst du dann nicht mehr wie ein Boxer aus nach der ersten Runde, sondern siehst wieder halbwegs normal aus und so. Aber auf einer anderen Weise, weißt du, selbst unser Körper ist unbeschreiblich herrlich. Wie genial das alles hier ist. Kann man eigentlich kaum ausdrücken. Ich meine, wir immer mit unseren Fantasien, wie genial und wie groß wir sind. Meine Güte, weißt du, du kannst doch nicht mal das verantworten, dass dein Herz in 2 Stunden noch schlägt. Du machst nichts. Klar, du kannst schon dafür sorgen, dass du jetzt nicht in 10 Jahren einen Herzinfarkt hast, weil du dich die ganze Zeit überfrisst und eine Tonne Zigaretten rauchst. Jo, so weit hast du da schon Einfluss. Aber ganz ehrlich, du kannst doch nicht mal diesen Prozess kontrollieren. Du kannst deine Verdauung nicht steuern. Gott sei Dank für Verdauung. Weißt du, wenn die nicht funktionieren würde, das würdest du schnell merken. Und noch abgefahrenere Sachen passieren. Alle 7 Jahre erneuert sich jede einzelne einsame Zelle deines Körpers. Teilweise unterschiedliche Arten von Zellen haben unterschiedliche Lebensdauern. Bei manchen sind es sogar bis zu 10 Jahren oder so. Aber grundsätzlich bist du heute die Summe der Sachen, die du in den letzten 7 Jahren gegessen hast. Weil davor, nichts von dem, was davor da war, ist jetzt noch da. Jede Zelle stirbt irgendwann ab und wird ersetzt. Was hast du dafür getan? Mal ganz ehrlich. Nichts hast du dafür getan. Überhaupt nichts. Was hast du dafür getan, dass du jetzt gerade da bist, dass deine Augen auf sind, dass du all das hier wahrnehmen kannst? Amen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dass deine Augen überhaupt auf sind, dass du existierst, hast du es gemacht? Also das ist das, was die Bibel sagt, die Herrlichkeit Gottes ist überall. Wenn du die Augen wirklich aufhast und wirklich erstmal betrachtest, boah, es ist überhaupt nichts banal oder langweilig in diesem Leben. Du bist vielleicht langweilig. Du bist vielleicht banal und langweilig, weil du von Jesus weg bist. Ich meine, das sagt Jesus halt auch. Ich könnte jetzt aus dieser Predigt eine Predigtreihe machen und Predigtreihen von Predigtreihen. Das ist jetzt leider nur eine Auswahl von gewissen Sachen, die man halt sagen kann über Jesus. Aber Jesus selber sagt über sich, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Da steckt so viel drin auch in diesem Bild. Jesus ist der Weinstock, der Wurzeln hat, den Boden hat und Nährstoffe zieht und du bist die Rebe, die da dran gesteckt ist. Du machst nur Sinn, wenn du angeschlossen bist. Dann produzierst du viel Früchte und so und bist auch schön grün. Und alles ist eigentlich ziemlich fett. Aber wenn du weg bist von diesem Weinstock, was für Nutzen hast du dann? Sagt Jesus auch da in Johannes 15. Er meint halt, ey, ganz ehrlich, wenn du weg bist vom Weinstock als Rebe, dann verdorst du und du bist zu nichts mehr Nütze. Weißt du, man kann nicht mal mehr was mit dir bauen, weil du nur so ein verkorkstes Ästchen bist. Da kann man nicht mal was draus bauen. Du kriegst nicht mal ein Brett daraus geschnitten. Das Einzige, was du machst, ist, es ins Feuer wirft. Es ist total nutzlos. Auch so ein schönes Bild ist im Grunde das gleiche Bild. So im Alten Testament sind ja viele Dinge Abbilder von geistlichen Realitäten. Und beispielsweise in diesem Tempel, in dieser Stiftshütte, steht diese Menora, diese siebenarmige Leuchte. Ihr kennt den. Den haben die Juden ja auch so als Symbol. Das ist auch so ein schönes Bild dafür. Die Bibel sagt halt, 6 ist die Zahl eines Menschen, steht in der Offenbarung beispielsweise. Und 7 ist die vollkommene Zahl Gottes, drückt ein Stück weit die Vereinigung von Gott und Menschen halt aus. Und das ist auch in diesem Leuchter, wird das so super symbolisiert für mich, finde ich. Weißt du, es gibt in diesen 7 Leuchtern, in diesen 7 Armen, gibt es einen in der Mitte, der steht auf dem Boden, okay? Der steht. Da ist oben eine Flamme drauf, der brennt schön. Und dann hängen da 6 so kleine, so Ärmchen dran, okay? Die sind da dran geschweißt. Die sehen auch total klasse aus. Und in der Summe sieht dieser Leuchter mega aus. Aber jetzt stell dir vor, du würdest einen von diesen Ästchen da abschneiden. Wie sieht denn der noch aus, ey? Das ist nur so ein kleines Würmchen, was dann auf dem Boden liegt. Das kannst du nicht mehr anzünden, weil es nicht aufrecht steht halt. So sind wir. Okay. Also letztlich, Jesus sagt halt schon, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir machen nur Sinn in der Verbindung mit Jesus. Außerhalb von der Verbindung mit Jesus macht unser Leben keinen Sinn wirklich. Und es ist einfach so. An mich hat das, wie gesagt, als Jugendlicher, mich hat das fast aufgefressen, so dieses Gefühl von Sinnlosigkeit halt. Warum bin ich überhaupt da? Aber auch heute muss ich sagen, wenn ich so den Willen Gottes tue und so nah bei Jesus dran bin und für ihn brenne, dann ist mein Leben einfach wunderschön. Ich finde es genial. Weißt du, mein Herz fließt über voller Dankbarkeit. Und weißt du, dann fängst du an, Gott Danke zu sagen. Du fängst an bei Punkt 1. Und wie es jetzt dieser Song da sagt, 10.000 Gründe. Auch nach 10.000 Gründen fallen dir noch Sachen ein, wofür du eigentlich dankbar sein kannst. Danke, dass ich aufstehen durfte, dass ich 2 Beine habe, dass meine Beine funktionieren, dass ich noch Zähne habe. Wunderbar. Dass da noch Haare auf meinem Kopf sind. Danke, dass ich Klamotten habe, dass ich 2 funktionierende Autos habe. Danke, dass ich mein Auto in die Werkstatt bringen durfte. Es rattert nicht mehr. Es hat so gerattert, da war die Kopfdichtung kaputt und danach hat das Auto so gerattert und es war echt schrecklich. Aber jetzt rattert es nicht mehr. Danke, dass ich Wasser trinken kann. Weißt du, du fängst an, zu Gott zu danken und ganz ehrlich, wenn du so bei Jesus bist, dann kannst du anfangen zu danken und hörst nicht mehr auf. Das ist wunderbar. Wenn ich dann aber Phasen habe, wo ich ein bisschen, weißt du, wo dein Herz mal ein bisschen weiter weg ist, ein bisschen kälter halt einfach, wo du hängst in gewissen Bereichen, nicht vorwärts kommst halt oder dann fängt es doch einfach sehr schnell an, sehr schnell sehr ätzend zu werden. Dass du einfach überhaupt keinen Bock mehr auf dich selber hast. Also so geht's mir jetzt irgendwie. Wenn ich jetzt mal nicht so nah bin an Jesus, dann habe ich, fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut. Weißt du, ich mache noch dieselben Sachen halt irgendwie, aber es fühlt sich nichts mehr so gut an wie vorher. Also jetzt, ich rede zu den Christen, wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr das? Irgendjemand? Ich finde es einfach furchtbar. Also jetzt der Gedanke, ohne Jesus existieren zu müssen, der formt sich jetzt nicht wirklich. Also ich meine auch jetzt irgendwie, wenn Horden von Leuten jetzt auf mich ankommen würden und sagen, ey, den Jesus gibt's nicht oder so, oder verleugne Jesus, wo soll ich hingehen? Also mich können jetzt auch keine 100 Leute davon überzeugen, dass es Jesus nicht gibt. Aber jetzt ganz ehrlich, ohne Jesus existieren, warum? Also warum würde ich das wollen? Ich finde, es ist für mich ein absolut undenkbares Unding. Warum zurück? Ja. Ja, nein, vielleicht. Okay. Gut. Jesus selber, jetzt die Evangelien, die reden ja über Jesus. Und man könnte jetzt eine Predigt über die Bergpredigt nochmal halten, man könnte eine Predigt über das alles halten, was Jesus alles Wunderbares getan hat, über all das, was er gelehrt hat, über seine Gleichnisse könnte man viel erzählen und so, über Jesus wunderbares Wesen. Im Grunde ist es jetzt quasi eine offene Hausaufgabe, lies doch mal ein Evangelium nochmal mit offenen Augen durch und guck dir nochmal an, wer ist Jesus eigentlich, weißt du, wie handelt er, wie agiert er, wie reagiert er. Was ich zum Beispiel an Jesus super finde, ist so seine Souveränität. So, die Pharisäer kamen öfter mal an und wollten ihm so ein Bein stellen, wollten ihm eine Falle stellen und Jesus ist immer super cool und so super souverän mit denen umgegangen. Müssen wir jetzt dem Kaiser unsere Steuer zahlen, ja oder nein? Und Jesus meint dann halt, ey, gib mir die Münze, von wem ist das Bild drauf? Kaiser, dann gibst du dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gibst Gott, was Gott gehört. Super coole Antwort irgendwie. Und so ist das bei allen Situationen, wo er ihn total den Wind aus den Segeln genommen hat, mit zwei Sätzen oder so. Die kommen mit der Ehebrecherin an. Jesus, was sollen wir mit der Ehebrecherin machen? Wir haben die bei der Tat ertappt. Jetzt zeig doch mal, wie gnädig du bist. Sollen wir sie jetzt steinigen, wie es das Gesetz sagt, ja oder nein? Und Jesus sagt dann, jo klar, also das sagt er jetzt nicht ausdrücklich, aber er sagt im Grunde ja schon, ja klar, die Frau hat was gemacht, was den Tod eigentlich verdient nach dem Alten Testament. Und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, weißt du, in Gedanken, in Handlungen, in Haltung, der werfe den ersten Stein. Und ich meine, Jesus hat das jetzt offensichtlich, das sagt die Bibel dann ja auch, nicht nur auf so einer Verstandesebene hat er sie angesprochen, weil denen ihr Herz wurde überführt. Und so ist es ja. Das Herz wurde überführt und einer nach dem anderen ist ganz schnell, ganz klein geworden und ganz schnell abgehauen. Und dann hat die Frau noch am Leben und er meint halt zu ihr, wo sind die Leute, die dich verklagt haben? Ich klag dich auch nicht an. Geh, aber sündige nicht mehr. Das sagt er schon auch. Er sagt jetzt nicht, geh und mach den gleichen Kram noch 10-mal, sondern er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Ich denke schon, dass die Frau auch geschnallt hat, okay, ich bin hier haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschraubt. Ich hoffe schon, dass sie nochmal ins Nachdenken gekommen ist. Sagt die Schrift jetzt nicht, aber ich hoffe es sehr. Okay, das finde ich an Jesus cool. Er hat einen Haufen Leute berührt, geheilt und so. Und auch jetzt nicht immer nur die Glaubenshelden. Wir denken ja manchmal, dass es, weißt du, unser riesiger Glaube ist es, der die Hand Gottes bewegt. Und ja, es ist effektiv, es ist unser Glaube, der die Hand Gottes bewegt. Wenn du keinen Glauben hast, wirst du wenig erleben mit Jesus. Einverstanden? Aber so nach der Predigt kommt ein Aussätziger zu Jesus, nach der Bergpredigt kommt ein Aussätziger zu Jesus, wirft sich vor ihm auf die Knie und sagt halt, Jesus, wenn du willst, dann weiß ich, du kannst mich reinigen. Und Jesus meint dann zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und im nächsten Satz steht dann, und er war rein von seinem Aussatz, also er war tatsächlich geheilt. Und da siehst du ja auch, der Mann hat ein Stück weit einen unvollständigen Glauben. Der wusste schon, boah, ja, ich habe Jesus aus der Ferne beobachtet, der kann definitiv was tun. Ich weiß nur nicht, ob er auch mich berühren will. Okay? Also er hatte einen unvollständigen Glauben. Ist aber damit zu Jesus gekommen und Jesus hat diesen unvollständigen Glauben beantwortet. Gott sei Dank, oder? Weißt du, du musst jetzt nicht als der perfekte Glaubensheld vor Jesus auftreten. Du musst nur zu Jesus kommen. Das macht den Unterschied. Okay? Also da steckt eine starke Ermutigung, einfach zu Jesus zu kommen, auch wenn dein Glaube jetzt unvollständig ist. Im Markus-Evangelium steht dann diese eine Begebenheit, da kommt ein Mann mit seinem besessenen Sohn halt, seinem mondsüchtigen Sohn, und der meint dann zu Jesus, deine Jünger konnten nichts machen, aber wenn du was kannst, dann tu doch was. Und Jesus meint dann, was meinst du, wenn du kannst? Weißt du, alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Aber dann letztlich hat er den Jungen auch geheilt. Weißt du, der war dann an dem Punkt, der dachte, ich denke schon, dass Jesus will, aber ich weiß nicht genau, kann er nicht? Auch der hatte einen unvollständigen Glauben, ist aber schlauerweise zu Jesus gekommen und sein Glaube wurde beantwortet, obwohl er unvollständig war. Der meinte dann noch nämlich, ich glaube ja, Gott, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hat dann auch diesen Teilglauben, halt diesen unvollständigen Glauben beantwortet. Also starke Ermutigung, komm zu Jesus. Starke Ermutigung, lies mal die Evangelien durch. Ich meine, die Bibel ist voll von Jesus und ja, auch darüber könnte ich jetzt nochmal Predigten halten, wahrscheinlich, nachdem Jesus auferstanden ist. Da ist er ja zwei Jüngern begegnet auf dem Weg nach Emmaus und hat denen halt auch dann gepredigt. Und da steht dann in der Bibel, dass er durch die komplette Bibel durchgegangen ist mit denen und hat ihnen aus jedem Buch halt gezeigt, wo er da drin steckt, wo seine Persönlichkeit da drin ist. Wäre eine coole Predigt gewesen, wird sich lohnen, die nochmal anzuhören, denke ich. Ich meine, du siehst ja Jesus im ganzen Alten Testament halt so. Jesaja 53, wo er prophezeit wird, dass Jesus kommt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetaten willen durchbohrt und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Da verstehe ich dann ein Stück weit, wie kann man das Alte Testament dann lesen und an Messias glauben, aber das nicht dann mit Jesus zusammenbringen. Das passt doch eins zu eins auf Jesus und das, was er am Kreuz getan hat. Und so gibt es ja 1000 Prophetien im Alten Testament. Aber wie gesagt, Jesus konnte aus jedem Buch ihnen zeigen, wo er da drin ist. Und Jesus ist überall in der Bibel, wenn du mit offenen Augen guckst. Ja, und auch die zwei Jungs dann haben ja auch gesagt, dann, also den war ja erst haben sie nicht gesehen, dass das Jesus ist, und danach meinten sie dann zu sich, hat nicht unser Herz gebrannt. Cool, oder? Und so ist ja auch in dieser Stelle, mit der ich angefangen hatte, da meint Jesus ja auch dann zu Petrus, weißt du, du bist gesegnet, du bist selig, weil das hat dir Fleisch und Blut definitiv nicht gezeigt. Diese ganzen Dinge, auch alles, was ich jetzt rede, auf einer verstandesmäßigen Ebene allein, das reicht nicht. Deswegen, das wirst du ja wahrscheinlich auch mitbekommen als Christ, du kannst niemanden ins Reich Gottes rein diskutieren, oder? Ist das schon mal jemand gelungen? Also ich bin da relativ, ich mach sowas eigentlich, ich versuch's nicht mehr zu machen, jetzt irgendwie mit den Leuten groß rumzudiskutieren, weil ich dann denke, es ist völlig nutzlos. Wenn jemand ernsthafte Fragen hat, dann beantworte ich ihm so gut ich kann. Aber jetzt zu diskutieren ist sinnlos. Bringt nichts. Es muss geistig dir offenbart sein, wenn du nicht wirklich in deinem Herzen einfach gezogen wirst zu Jesus, passiert überhaupt nichts. Deswegen das Beste, was wir tun können, ist beten und dann gehen. Dass Gott uns zu den vorbereiteten Leuten schickt, die, wo Gott schon im Verborgenen gearbeitet hat. Mich hat auch niemand ins Reich Gottes rein diskutiert. Meine Schwester war gläubig vor mir, aber die hat jetzt auch nicht groß mit mir diskutiert, weil sie auch gemerkt hat, das bringt nichts. Gott sei Dank. Danke für eine kluge Schwester. Okay. Auf einen Punkt gehe ich jetzt, das ist ja noch mein zweiter Punkt, was sagt die Bibel über Jesus, was sagt Jesus über Jesus. Einen Aspekt möchte ich schon noch ansprechen, bevor ich dann Punkt zu Punkt 3 komme. Und zwar, Jesus als Richter. Jetzt muss ich nur noch meine Bibelstelle finden, die ist irgendwo im Johannesevangelium. Tja. Okay. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Okay. Also einmal, wenn du Jesus nicht ehrst, dann ehrst du Gott den Vater in Wirklichkeit auch nicht. Das steckt da drin. Und der zweite Aspekt, Gott der Vater richtet nicht, er hat sein Gericht dem Sohn übergeben. Okay. Also Jesus ist auch unser Richter. Wir haben eben gesehen, jetzt, er hat diese Ehebrecherin nicht verdammt halt. Aber dennoch ist Jesus unser Richter, wird es eines Tages sein. Darüber redet die Bibel auch. Also Jesus ist nicht nur der liebe kleine Jesus, der die Kinder gesegnet hat, sondern es gibt auch noch eine andere Seite von Jesus, die du auch noch kennenlernen wirst in deinem Leben. Und ich lese nochmal, was die Bibel darüber schreibt, was sie darüber berichtet. Das steht nämlich am Ende von der Bibel, wer soweit gelesen hat, Offenbarung 20. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Aua. Also das ist ein Date, an dem keiner von uns vorbeikommt. wir werden nochmal vor diesem Richterstuhl erscheinen. Ich meine, es weiß ja jeder von uns logisch, dass wir irgendwann sterben. Was passiert danach? Die Bibel sagt danach, dass du als nächstes den Richterstuhl Jesu sehen wirst. Johannes 3,16 sagt ja so schön, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass jeder, der den Glauben nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Super Stelle, da sind ja die Amerikaner, haben dann immer die Plakate, John 3,16 in den Sportstadien und so weiter. Das krasseste Wort an diesen ganzen Versen ist dieses Wort verloren. Dass tatsächlich halt nach diesem Gericht für einige Leute die Realität gibt, dass sie in Ewigkeit verloren sind. Ist auch schwierig in der letzten Konsequenz sich das vorzustellen. Verloren, weißt du, was heißt das? Üble Sache. Ich war so bei so einer, ich will das jetzt nicht entwerten oder so mit meiner Story jetzt gerade, also ich war bei einer Matheprüfung, einer mündlichen Matheprüfung, aber nur als Zuschauer, die Lehrer sollen halt auch immer noch mal reingucken, sich die angucken halt, so zu, an Anführungsstrichen, Fortbildungszwecken. Und jedenfalls Matheprüfung und da kam halt eine Schülerin rein und du hast halt schon ganz am Anfang gemerkt, sie ist nicht bereit für diese Prüfung. Sie ist auf ganz fundamentale Weise nicht bereit, diese Prüfung jetzt zu machen. Okay? Und es waren ja zwei Teile und der erste Teil Analysis gerade, das war so unterirdisch schlecht, wie ich es nie vorher gesehen habe bisher. Also es waren alle Aufgaben, waren falsch gerechnet in der Vorbereitungszeit, es war alles falsch, okay? Alle Nachfragen wurden falsch beantwortet, alle Begründungen und Anschauungen waren falsch und alles, was an Nachfragen kam, war auch falsch. Es war übel. In dem anderen Teil war dann so ein bisschen da, dass sie noch einen Gnadenpunkt bekommen hat, eine 5- quasi. Aber jedenfalls diese Situation war so surreal halt irgendwie für mich halt irgendwie, weil ich dann dachte, ey, du bist jetzt 2,5 Jahre hier in die Oberstufe gegangen und am Ende von Mathe-Grundkurs ist nichts Zählbares da. Es war total krass halt, surreal einfach. Und ich dachte jetzt, was mache ich jetzt, weißt du, fange ich jetzt an zu lachen oder so? Also es geht natürlich überhaupt nicht in so einer Situation. Aber dann so als nächstes kam mir wirklich der Gedanke, boah ey, so ist das für viele Leute an diesem Tag, wenn sie vor Jesus erscheinen. Du tauchst dann da auf und du merkst halt, hier ist jetzt eine endgültige Prüfung und ich stehe einfach mal komplett mit runtergelassenen Hosen da. Ich bin nicht bereit. Und jetzt diese 20 Minuten Prüfung waren wie eine Ewigkeit. Weißt du, und ich meine, das kann man ja mit Humor nehmen. Das war auch keine schlechte Schülerin oder so. Die hat ein ordentliches Abi insgesamt, glaube ich, gemacht. Und so ist das einfach nur eine Anekdote und eine Fußnote. Aber wie ist das denn, wenn du am letzten Tag halt einfach, du hast dein Leben gelebt, du hast dich für die Prüfung vorbereitet, nur dass du es vielleicht nicht so genau wusstest. Und dann erscheinst du da und bist nicht vorbereitet. Aua. Ich meine, für uns ist es halt so, ey, Gott sei Dank gehe ich nicht in die Hölle, Mann. Gott sei Dank gehe ich nicht in die Hölle, weißt du, ich weiß schon, dass ich zu Jesus gehöre. Es gibt einige Dinge, die definitiv noch anders müssen in meinem Leben, hundertprozentig. Okay, jeden Tag ist Buße angesagt, immer wieder Kurskorrektur. Definitiv müssen da Dinge anders, aber ey, Gott sei Dank an diesem Tag werde ich sagen, Jesus, ich habe nichts vorzuweisen, ich schmeiße mich auf deine Gnade, zieh du mich hier durch. Gott sei Dank wird das durchtragen, Gott sei Dank. Okay. Aber wie gesagt, deswegen der dritte und letzte Punkt. Wie gesagt, der zweite Punkt war mein langer Punkt, der dritte Punkt ist jetzt auch wieder ein kurzer Punkt. Wer sagst du, dass Jesus ist? Weißt du, nach all dem, die entscheidende Frage ist halt, wer sagst du, dass Jesus ist? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus? Das ist eine Frage, die ich gerne Leuten mal stelle. An Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus kannst du alles festmachen. Leute diskutieren nicht gerne über Jesus, da gibt es doch nichts zu diskutieren. An Jesus, weißt du, du kannst stundenlang über Gott diskutieren mit Leuten, aber über Jesus, was gibt es da zu diskutieren? An Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus lässt sich klipp und klar machen, warum sich Judentum und Christentum nicht, warum das nicht dasselbe ist und auch warum Christentum und Islam nicht das gleiche ist. Das ist jetzt auch noch, vielleicht sollte ich gar nicht drüber reden, aber ich meine, wenn jetzt Leute zu dir kommen, beispielsweise, das ist gerade ein Detour, ein Umweg gerade oder eine Seitensache, wenn Leute zu dir kommen, dir sagen, dass der Islam und Christentum doch eigentlich das Gleiche sind, weil die haben auch Jesus, dann musst du ihnen sagen, das stimmt so nicht. Erstens mal, im Islam, traditionell hat Gott da 99 Namen und weißt du, der Allerbarmer und so weiter. Welcher Name ist nicht dabei? Vater, okay? Gott ist kein Vater, er hat auch entsprechend keinen Sohn. Jesus Christus als den ewigen Sohn Gottes lehnen die Muslime ab oder lehnt der Koran ab. Auch im Koran, interessanterweise, gibt es ein paar Stellen über die Kreuzigung von Jesus und da gibt es unterschiedliche Auslegungen halt im Islam. Aber so die gängigste Auslegung ist, dass Gott Jesus nicht gekreuzigt hat, sondern in den Himmel entrückt hat und irgendjemand anders daran zu Kreuz genagelt hat. Viele Muslime würden ja tatsächlich sagen, dass Judas Iskariot dann für Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Und lass es dahingestellt sein, lass sie selber diskutieren über im Koran. Also ich hoffe, dass ganz viele Leute von denen Jesus wirklich finden, aber da steckt ja ganz klar drin, dass die Erlösung von Jesus da abgeschnitten ist. Okay? Es ist definitiv ein anderer Heilsweg. Der Heilsweg von Jesus ist da abgeschnitten, deswegen nein, das ist nicht dieselbe Sache. Okay? Okay, das war gerade eine Fußnote, aber solltet ihr erstmal begegnen in Zukunft halt einfach, dann kannst du sagen, nee, ist nicht so. Wer ist Jesus für dich? Wer ist denn Jesus für dich? Okay, ich meine, das ist halt eine Frage, mit der du dich auseinandersetzen musst. Und da, ich weiß nicht, Susan hat ja auch am Anfang auch kurz darüber geredet, halt einfach, dass es für sie ein langer Weg war, so zu Jesus hin halt als Teil der Gottheit. Und das ist ja so. Ich meine, ich habe ja auch erzählt, ich habe mich mit 20 bekehrt. Als Kind habe ich überhaupt nichts mit Jesus jetzt anfangen können. Als ich mit 14, 15 nach Amerika gekommen bin, ein halbes Jahr, da waren die halt auch sehr religiös und sind dreimal die Woche in die Kirche gegangen, wo ich auch jetzt da nichts mit groß anfangen konnte. Und ich weiß, was mich halt eingebrannt hat, war so eine Situation, da saß ich im Gottesdienst und es war so eine Predigt, you need to receive Jesus Christ as your personal savior. Du musst Jesus Christus als deinen persönlichen Retter annehmen. Und ich saß da mit 14, 15 und dachte wirklich, was um alles in der Welt hat Jesus mit der ganzen Sache zu tun? Es war für mich überhaupt, ich konnte es nicht verstehen, weißt du, es ist nicht angekommen. Ich dachte, was hat denn das damit zu tun? Okay? Und erst wirklich durch jahrelange Gebete meiner Schwester war ich dann so mit 20 an dem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, nee, doch, es gibt Gott und ich muss mich halt entscheiden, folge ich ihm nach oder nicht. Und so diese fundamentale Entscheidung, vor die wirst du halt irgendwann in deinem Leben definitiv gestellt halt. Wer ist Jesus für dich? Nimmst du ihn an oder nicht? Ja. Ich versuche mal meine Predigt zu landen. Es gibt noch so viele wunderbare Dinge über Jesus zu erzählen. Aber wie gesagt, entscheidend ist halt, weißt du, wie reagierst du? Jesus sagt so zu den Juden an einer Stelle in Johannes 7, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das ist für mich auch so in gewisser Weise für mich so eine Schlüsselstelle. Du wirst den Willen Gottes wirklich nur erkennen, wenn du ihn tun willst. Geistliche Erkenntnisse bekommst du nur, wenn so die grundsätzliche Bereitschaft ist, gehorsam zu sein auch. Und jetzt spreche ich mal unterschiedliche Gruppen an. Wenn du jetzt an dem Punkt bist und denkst, da gibt's überhaupt keinen Gott, dann ist für dich halt die entscheidende Frage, die du dich wirklich halt stellen musst. Wenn es wahr wäre, weißt du, wenn es jetzt tatsächlich so wahr wäre, dass es tatsächlich den Gott der Bibel gibt, der ein Gott der Liebe ist und er Anspruch auf mein Leben hat, will ich ihm dann dienen? Stell die Frage mal Leuten und wirst feststellen, dass viele gar nicht wollen, die wollen diese Frage gar nicht beantworten, die werden ja ausweichen. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, die Frage nach den Gottesbeweisen, für viele stimmt das doch gar nicht. Für viele Leute, moderne Menschen, ist doch die Frage, wie können wir Gott endlich loswerden? Das ist doch die Frage des 20. Jahrhunderts gewesen, wie können wir Gott endlich loswerden? Die Frage war nie, wie können wir Gott finden? Die Bibel sagt, wenn du Gott von ganzem Herzen suchst, wirst du ihn finden. Wenn du Jesus loswerden willst, dann leb halt ohne ihn, aber dann stirb auch ohne ihn. Machst du um Gottes Willen nicht, aber wenn du dich halt gegen Jesus entscheidest, dann zieh's halt durch. Dann leb ohne ihn, dann stirb um ihn. Sieh, wie du bleibst, aber ich wünsche es dir nicht. Aber umgekehrt, weißt du, stell dich doch mal dieser Frage, bin ich bereit, Jesus zu folgen? Wenn er wirklich so ist, wie die Bibel sagt, bin ich dann bereit, ihm zu folgen? Und wenn du so weit bist, kannst du nochmal einen Schritt weitergehen zu sagen, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir doch. Das ist auch so ein Gebet, wo ich weiß, dass Gott es beantwortet. Ich meine, ich kann dir nicht klar machen, dass das jetzt alles stimmt, was ich gerade gesagt habe. Ich bin nicht dazu in der Lage, aber Gott ist dazu in der Lage, es in deinem Herzen festzumachen. Und dann ist wirklich die Frage, bin ich bereit, ihm zu dienen? Die Bibel sagt, dem Hochmütigen widersteht Gott, dem Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Den Leuten, die alles wissen, warum die Bibel nicht stimmen kann, warum das alles ja nicht so sein kann, warum wir alle Gott nicht mehr brauchen und sowieso, warum Gott das alles zulassen. Sorry, weißt du, diesen Gott, den du auf die Anklagebank so stellen kannst, Gott, warum hast du das und das zugelassen? Ey, den gibt's nicht. Dieser Gott existiert nicht. Okay, wenn du dich demütigst halt einfach zu sagen, ey Gott, wer bist du wirklich, dann wird Gott dir Gnade geben. Ja, okay, letzte Bibelstelle. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also Frage ist wirklich, wenn Jesus jetzt vor dir steht und sagt, folge mir nach, wie reagierst du? Sagst du, ja, ich will mich darauf einlassen oder lehnst du es ab? Aber auch jetzt als Christen, auch wir werden vor Jesus erscheinen als dem Richter und dann ist ja die Frage, sind wir vorbereitet? Und da ist halt für dich die Sache, Jesus sagt, dass er das Haupt des Leibes ist und wir sein Leib halt. Ja? Okay? Und im Körper ist es ja schon so, dass der Kopf sagt, wo es lang geht, oder? Der sagt halt, das und das passiert und dann machen die Hände das und die Füße das. Wenn die Hände nicht mehr das machen, was sie sollen, dann ist das, weil irgendwas krank ist oder so oder behindert oder so. Ja? Und da kannst du ja auch die Frage stellen, und ich muss mir die Frage stellen, jeder von uns, ist Jesus wirklich das Haupt in meinem Leben, der entscheidet, wo es lang geht? Ist Jesus das Haupt oder bin ich halt irgendwie der, der sagt, wo es lang geht? Also auch für die Christen ist halt so die Frage, bin ich bereit, mich unter Gottes Hand zu demütigen? Okay, gut. Kannst du dich ja gerade mal mit der Frage auseinandersetzen? Gut, und dann könnt ihr nochmal mit mir zusammen aufstehen. Wir beten nochmal ein Gebet, das ist nur ein Angebot. Also du kannst dich ja mit dem Gebet eins machen, wenn du denkst, ja, das will ich. Okay? Das kann eine Hilfestellung sein für manchen, halt einfach zu formulieren, was er eigentlich in seinem tiefsten Inneren halt einfach denkt. Ist aber keine Zauberformel oder so. Herr Jesus, danke, dass du da bist. Und dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Und meine Sünde weggenommen hast. Ich bitte dich, nimm mein Leben. Komm in mein Herz. Und mach mich neu. Danke. Amen. Okay. Gut, wie war das? Also hat das irgendjemand so für sich heute zum ersten Mal wirklich festgemacht, dass er sagt, ja, das ist meine Entscheidung für heute, ich will das? Man könnte das mal kurz mit einem Handzeichen zeigen. Okay, alles klar. Sollte das nicht der Fall sein, und du kannst immer noch mal, wenn du nachher noch so diese Entscheidung für dich festmachst, schreib unserem Pastor eine E-Mail unter pastor@cclm.de oder so. Dann wird er dir auch noch mal was zuschicken, so als kleines Geschenk, um dir eine kleine Starthilfe zu geben. Bitte mach doch. Bitte reagier doch auf Jesus. Er meint es echt super gut mit dir. Und ich, ganz ehrlich, ich habe Angst davor, dass das Leute in die Hölle gehen. Ich möchte es nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte eigentlich nicht, dass meine Nachbarn in die Hölle gehen. Auch wenn sie sich vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle unseren Glauben vielleicht ein bisschen schräg finden, dass wir tatsächlich in die Kirche rennen sonntags. Ich befürchte, es gibt halt trotzdem dieses Gericht halt am Ende. Und da wünsche ich mir so sehr, dass viele Leute da nicht unvorbereitet auftauchen. Okay, ich danke euch.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.